Dann starten wir auch schon mit dem nächsten Talk durch. Und zwar wird uns der liebe Matze erzählen, was ein Rust eigentlich ist und warum man es braucht und warum ich mir das jetzt auch noch angucken soll. Viel Spaß!
Servus, hi. Ihr seht, da unten steht Linux Day AT. Ja, ich habe den Vortrag schon mal gehalten auf dem Linux-Tag in Dornbirn, was ein sehr zu empfehlender Linux-Tag ist. Und ich bin sehr stark davon ausgegangen und ich glaube, ich bin auch bestätigt worden, dass die Audienz, die dort war, nicht hier ist. Deswegen dachte ich mir, mach doch nochmal. Genau, und damals wurde der Vortrag meines Wissens auch nicht aufgezeichnet. Dementsprechend haben wir das jetzt nochmal auf Tape praktisch. Genau, es soll darum gehen, warum, was ist eigentlich dieses Rust, das da in letzter Zeit in diesen ganzen Programmier-Communities immer mal wieder erwähnt wird und warum sollte ich mir das überhaupt angucken? Also warum ist das relevant? Genau. Nice. Erstmal ein Disclaimer. Das hier ist kein Rust-Kurs. Also ihr seht hier keine Zeile Code. Ja genau, ihr seht keine Zeile Code. Ich bringe euch hier nicht Rust bei, sondern ich versuche eine Empfehlung auszusprechen oder euch vermitteln zu können, warum ihr das denn vielleicht mal angucken wollt. Genau. Ich mache keinen Kurs, weil das können andere besser. Das ist schon 100-mal gemacht worden. Da gibt es super Tutorials auf YouTube. Könnt ihr die einfach nehmen. Die Dokumentation ist sehr gut und auch auf Deutsch zu haben. Genau. Wie schon gerade gesagt, es gibt keinen Code in diesem Vortrag. Und natürlich bin ich voreingenommen. Ja, also ich arbeite 100% in Rust, bin seit 2015 praktisch nur noch in dem Ökosystem unterwegs, weil es einfach geil ist, finde ich. Und dementsprechend hype ich das natürlich auch. Ich glaube, das sollte klar sein anhand des Vortrags. Genau, und den üblichen Disclaimer ist meine Meinung, nicht die meines Arbeitgebers. Genau, warum solltet ihr mir zuhören in dem Fall? Genau, wie schon gerade gesagt, ich mache seit 2015 Rust im Hobbybereich. Ich habe praktisch so plus minus mit der 1.0 angefangen, also als Rust praktisch die erste Stable-Version rausgebracht hat. Ich arbeite seit 2020 professionell mit Rust und seit 2022 Vollzeit. Und ich bin auch in der CLI-WG, also der CLI Command Line Interface Working Group, die irgendwie so semi-gut funktioniert irgendwie. Ja, genau, also ich bin da so ein bisschen qualifiziert, behaupte ich mal. Genau, mein Arbeitgeber ist die IFM Software GmbH, seit 1.1.22, by the way, we are hiring, aber leider nicht so viel in Rust. Genau, und ich mache da Open Source Rust IIoT Edge Computing Framework Development. Ganz viele Buzzwords, wenn man die sich irgendwie so ein bisschen auseinanderklamüstert, kann man sich so ungefähr vorstellen, was ich mache. Genau, Inhalt des Vortrags. Ich will kurz nochmal auf die Zielgruppe und den Ziel des Vortrags eingehen, dann ein bisschen auf die Historie von Rust, wo kommt es her und warum hat man dann noch so ein Ding gebraucht, das eine Programmiersprache ist. Es gibt doch schon 12, vielleicht, ja, warum ist da überhaupt noch eine nötig? Dann ein paar Vorurteile über Rust, ein paar Vorteile von Rust, Nachteile von Rust. Man sollte von der Technologie auch immer die Nachteile kennen. Ein paar Einsatzszenarien, die ich mir überlegt habe, so um ganz grob zu skizzieren, was man damit anstellen wollen würde. Und dann können wir gerne eine sehr ausführliche Fragerunde machen, falls Zeit übrig ist. Genau. Zunächst erstmal zur Zielgruppe und dem Ziel des Vortrags. Genau, also eine Zielgruppe des Vortrags sind natürlich die Hobby-Menschen, von denen ihr wahrscheinlich alle dazugehört, auf alle Fälle. Und die Fragestellung für euch wäre praktisch, warum soll ich denn mein nächstes Projekt mit Rust basteln? Aber die Hauptzielgruppe von meinem Vortrag sind eigentlich die Entscheider, also die Leute, die in einem Team, in einem Projekt entscheiden können, was für eine Technologie sie für dieses Projekt verwenden wollen. Und da wäre die Fragestellung, nicht umwerfen, wann ist denn es sinnvoll, eine Lösung in Rust zu bauen? Wann ist es sinnvoll, Rust einzusetzen für mein Projekt? Und warum soll ich in das Rust-Ökosystem investieren? Das ist so die Fragestellung, die ich mit dem Vortrag versuche zu beantworten. Aber zunächst wollen wir erstmal auf die Historie eingehen. Wir haben 2006, hat ein Mensch namens Graydon Hoare angefangen, als Hobbyprojekt eine neue Programmiersprache zu entwickeln. Genau, damals wurde der Compiler in OCaml geschrieben und er hat es einfach als Hobbyprojekt gemacht. Er hat zu der Zeit, glaube ich, schon bei Mozilla gearbeitet. Und Mozilla ist dann irgendwann darauf aufmerksam geworden, was er da tut, und hat 2009 sich dazu entschlossen, ihn Vollzeit zu sponsern, um diese Programmiersprache, dieses Experiment im Endeffekt, das er halt privat gemacht hat, zu sponsern. Und 2010 wurde es dann auch praktisch announced von Mozilla, dass sie da rumexperimentieren, sage ich jetzt mal. Von 2010 bis dann 2015 gab es sehr viele Experimente, wie man die Sprache designen kann. Es gab praktisch wöchentlich irgendwelche Features, die reingekommen sind, wieder rausgeflogen sind. Es gab sehr, sehr viele Diskussionen. Es wurden sehr, sehr viele Leute, haben praktisch ihre Meinung kundgetan auf GitHub und in den entsprechenden Foren, wie man denn jetzt ein bestimmtes Syntaxelement der Sprache definiert, designt, und ob man jetzt praktisch den Public Modifier vor dem Function Keyword schreibt oder danach, und sowas wurde in ewiger Länge durchdiskutiert. Und 2015 kam es dann dazu, dass man praktisch gesagt hat, okay, wir sind soweit fertig, also das Grundgerüst der Sprache steht, wir machen jetzt hier eine 1.0 und wir garantieren damit Stabilität. Also 1.0 heißt praktisch, wenn ich heute einen Compiler nehme, dann kann ich Code, den ich für Rust 1.0 geschrieben habe, immer noch kompilieren. Modulo ein, zwei kleine Bugs, die in der Zwischenzeit halt gefunden wurden. Genau, und 2021 hat sich dann die Rust Foundation gegründet. Da ist unter anderem Amazon, Google, Huawei, keine Ahnung, wie man es ausspricht, Facebook, Mozilla natürlich und Microsoft drin und noch ein paar andere. Genau, das ist einfach eine Foundation, die sich um die Sprache kümmert. So viel zur Historie. Warum noch eine Programmiersprache? Ihr kennt, oder vielleicht kennen einige von euch dieses Dreieck, das man ab und zu mal gesehen hat. Was sind so drei Kernkompetenzen von einer Programmiersprache? Ich kann eine Programmiersprache haben, die ist sehr schnell. Ich kann eine Programmiersprache haben, mit der kann man sehr produktiv arbeiten. Und ich kann eine Programmiersprache haben, die sehr verlässlich ist, also die mir nicht erlaubt, gewisse Fehler zu machen. Und das ist jetzt natürlich highly biased, ja, aber man könnte jetzt hier zum Beispiel hinschreiben, wir haben so eine Programmiersprache C oder C++ oder auch Assembler, in der kann man sehr, sehr schnellen Code schreiben, also Ausführungsgeschwindigkeit. Dann habe ich vielleicht irgendwie hier so ein Java, C# oder Kotlin auch, irgendwie sowas in der Form, mit der kann ich auch noch relativ schnellen Code schreiben, bin aber schon deutlich produktiver als zum Beispiel in C. Ja, also wenn ich was in Java schreibe, kann ich in weniger Zeilen Code höhere Abstraktion schaffen und kann deswegen schneller was entwickeln, bin also produktiver. In C kann ich ein segfault erzeugen, das geht in Java schon mal nicht. Das heißt, ich bin auch so ein bisschen verlässlicher. Also die Sprache kann mir gewisse Garantien, in Anführungsstrichen, über den Code geben. Wenn wir jetzt ganz in die andere Richtung gehen, hier unten in der Ecke, dann haben wir vielleicht Python, Ruby oder auch JavaScript. Darin kann ich sehr produktiv, sehr schnell irgendwas zusammenschustern. Das ist aber dann nicht unbedingt schnell. Also nicht in dem Level schnell, wie zum Beispiel C oder Assembler schnell wäre. Verlässlich ist es vielleicht auch nicht so ganz. Verlässlich wäre dann so eher sowas in Richtung Haskell. Ja, da bin ich vielleicht nicht ganz so produktiv. Vielleicht. Manche Leute sind sicherlich auch produktiv. Wie gesagt, ist highly biased hier. Aber dafür kann ich sehr starke Garantien in meinem Code erzeugen. Oder die Sprache kann mir sehr gut garantieren, dass mein Code an bestimmten Stellen zum Beispiel nicht crashen kann. Genau, und jetzt hat man sich einfach gedacht, Go habe ich mal noch da ungefähr eingeordnet. Jetzt hat man sich gedacht, warum können wir nicht alles haben? Natürlich kann es sein, dass man vielleicht nicht alles bis an die Spitze von diesem Dreieck treiben kann, also gleichzeitig. Aber das war praktisch so der Anspruch. Warum können wir nicht eine Programmiersprache designen, mit der wir sehr, sehr schnellen Code schreiben können? Also so schnellen Code, wie man zum Beispiel in handoptimiertem Assembler schreiben würde. Warum können wir die Sprache nicht so designen, dass man damit sehr produktiv arbeiten kann? Also sehr schnell, sehr gut prototypen kann, sehr schnell auf ein hohes Abstraktionslevel kommt und einfach sehr schnell was zusammenbauen kann. Und warum können wir das nicht so bauen, dass es auch noch verlässlich ist? Also, dass ich praktisch gewisse Aussagen über meinen Code treffen kann, der crasht nicht, zum Beispiel. Das war der Anspruch. Und der hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, ja, das geht. Es gab über die Jahre verschiedene Slogans, die Rust praktisch hatte, so Catchlines oder so. Zum Beispiel Fast, Reliable, Productive, Pick 3. Das entspricht praktisch diesem Dreieck, was wir gerade gesehen haben. Oder wir haben auch Fearless Concurrency. Hat man vielleicht mal schon gehört. Oder auch the Programming Language that empowers everyone to become a Systems Programmer. Da muss man wissen, was ist ein Systems Programmer? Ein Systems Programmer ist praktisch, wenn es drauf ankommt. Wenn ich jede Millisekunde aus meinem Code rausoptimieren können will. Nicht unbedingt, dass ich das tue, aber ich will die Möglichkeit dazu haben. Genau. Auch Low-Level Interfacing, also vielleicht will ich unterhalb von einem Betriebssystem arbeiten, auf einem Mikrocontroller, wo ich praktisch nur einen Stack verfügbar habe oder wo ich, wie gesagt, kein Betriebssystem unter meinem Programm habe, das mir notfalls den Speicher aufräumt, wenn ich irgendeinen Quatsch gebaut habe. Genau. Zunächst erstmal ein paar Vorurteile über Rust noch. Es gibt dieses Vorurteil, dass Rust sehr komplex ist. Aus der Historie raus, Mozilla hat dieses Projekt gesponsert, weil sie gemerkt haben, dass ihre Rendering-Engine und ihre Browser-Engine, die praktisch die Webseiten darstellt, die ein riesiges C++-Monster ist, irgendwann nicht mehr handelbar ist. Ja, da sind einfach Bugs drin, die kann man nicht mehr lösen, weil das Programm so riesig und komplex geworden ist, dass keiner mehr durchsteigt, wo denn da jetzt genau der Bug ist. Und man hat einfach gemerkt über die Jahre, dass das Problem eigentlich C++ ist. Also in C++ gibt es so gewisse Footguns, nennt man das. Man kann sich praktisch aus Versehen in den Fuß schießen, obwohl der Code eigentlich sane aussieht. Und es gibt auch diese berühmte Statistik von Microsoft, die über die letzten 15 Jahre oder so ging, wo Microsoft mal analysiert hat, wie viel Prozent der Bugs eigentlich Speicherprobleme sind. Also sowas wie ein Off-by-One-Error. So, ich iteriere über ein Array und dann greife ich noch eins hinter das Array. Und solche Dinge gehen halt in C++ aus Versehen. Ja, wir wissen alle, die wir programmieren, dass man kann den perfektesten Code schreiben und man hat dann trotzdem noch diese eine Sache übersehen, diesen einen Edge-Case, der den Code dann halt zum Abstürzen bringt. Genau, und es gibt eben in Rust diese Garantien, dass sowas nicht passieren kann. Und um das zu lernen, zu benutzen, muss man halt eben ein paar Dinge lernen, die einen zu einem besseren Programmierer machen. Und dann später auch in anderen Sprachen merkt man, wird man ein besserer Programmierer. Und das ist eben ein bisschen Komplexität. Rust wurde aber entwickelt, um diesen Mental Overload, also man muss praktisch an diese Footguns denken, vom Programmierer wegnimmt. Das heißt, Rust ist definitiv weniger kompliziert oder komplex als C++. Genau. Ein weiteres Vorteil ist, dass Rust schwieriger zu lernen ist als C oder C++. Beziehungsweise als C und C++ in Anführungsstrichen richtig zu lernen, was auch immer das heißen mag. Dem möchte ich widersprechen, weil wenn man C richtig gut kann, weiß man, dass man ein paar Dinge beachten muss, um sich nicht selber in den Fuß zu schießen. Und genau diese Dinge muss ich in Rust nicht beachten, weil der Compiler mir sagt, dass ich sie falsch mache. Genau, und zum Beispiel lässt C zu, dass ich an eine bestimmte Speicherstelle einfach reingreife. Einfach ohne, dass da irgendwas Sinnvolles liegen muss. Und in Rust ist sowas nicht möglich. Ja, also der Compiler verifiziert praktisch, ob das, was ich da tue, überhaupt funktionieren kann. Genau. Dazu kommt, dass das Ökosystem in Rust extrem gut ist. Ja, also es gibt extrem gute Dokumentation für sehr viele Dinge. Es gibt ein wunderbares Buch, mit dem man sehr gut die Sprache lernen kann. Es gibt inzwischen ziemlich viele Kursangebote auch. Also wenn man praktisch, ich sage jetzt mal, das Ganze professionell lernen will, ja, dann gibt es da Angebote. Und ein paar Sachen sind schwer zu lernen, das ist einfach so. Sie in der Sprache zu lernen, die einem nicht auf die Finger haut, ist es aber sehr viel schwieriger. Und dieser berühmte Satz, it pays off in the long run, Das stimmt auf alle Fälle. Wenn man, ich weiß nicht, wie viele von euch so richtig Vim gut benutzen können, die werden bestätigen können, dass anfangen zu lernen ist hart, aber irgendwann merkt man, es hat sich gelohnt, und genau so ist es mit Rust auch. Oder mit Git, nur mal so als nebenbei. Genau, und ja. Ein weiteres Vorurteil ist, dass das Ökosystem noch sehr jung ist und Rust praktisch niemand einsetzt. Da gibt es diese Gegenbeispiele. Also niemand ist es nicht. Das sind praktisch alle großen Firmen, die man so kennt. So Amazon, Google, Mozilla, gut, groß weiß ich jetzt nicht, aber im Vergleich zu vielen anderen. Microsoft schreibt ja jetzt, wie war das? Ein Großteil vom Kernel wird jetzt alles Neue in Rust geschrieben. Genau, der Linux-Kernel hat jetzt auch langsam so ein bisschen Rust drin, beziehungsweise ist es noch, glaube ich, ein Experiment, aber ist praktisch der Ritterschlag gewesen. Genau, das Storage-Backend von Dropbox ist komplett in Rust geschrieben, schon relativ lang. Also ich würde sagen, dass die Sprache sehr jung ist, stimmt, dass das Ökosystem sehr jung ist, stimmt, aber dass Rust niemand einsetzt, nee. Und tatsächlich listet, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich den Talk vorbereitet habe, initial, listet die Rust-Lang-Webseite 144 Firmen, die Rust offiziell einsetzen. Und ich würde behaupten, die Dunkelziffer ist deutlich höher. Also zum Beispiel meine Firma steht da nicht drauf. Und wir setzen Rust auch ein. Genau. Also von diesen 144, da könnt ihr mal durchscrollen, das, da kommen einem sehr, sehr viele bekannt vor. Nicht nur die gelisteten. Ein weiteres Vorurteil, es gibt keine Rust-Entwickler auf dem Arbeitsmarkt. Ja. Aber deswegen habe ich ja dieses T-Shirt hier an. Ich bin nebenberuflich, wie sagt man, selbstständig, und man kann mich einkaufen für Rust-Entwicklung. Genau. Es wird aber auch immer besser. Also die Community ist in den letzten 2 Jahren extrem explodiert. Also vor 2 Jahren habe ich so das Gefühl gehabt, ob ich Heise aufmache oder irgendwelche anderen Newsseiten, überall kommt Rust reingeschwemmt, und es hat nicht abgenommen. Es wird immer mehr und immer schneller. Und wir haben auch, also wir, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, Rust hat auch die Stack Overflow Survey jetzt in 7 Jahre in Folge gewonnen, oder sind wir schon beim 8., weiß ich gar nicht, als Most Loved and Most Wanted oder so Programmiersprache. Also es ist unglaublich, wie schnell da Dinge passieren. Von daher, es wird auf alle Fälle besser. Genau, Vorteile von Rust. Ich hatte ja schon erwähnt, Rust kann einem sehr starke Garantien über seinen Code, über meinen Code geben. Das heißt, ich kann mit relativ wenig Aufwand Code oder Programme schreiben, wo ich weiß, dass die nicht zur Laufzeit crashen. Also ich weiß praktisch, wenn ich meinen Code entwickelt habe, wenn ich den zum Kunden schippe, dann raucht der mir nicht irgendwann ab. Das ist eine sehr, sehr starke Garantie. Das kann man mit irgendwelchen ganz teuren C-Verifiern und so, kann man das vielleicht auch erreichen, so einen hohen Standard. Aber ich kann das halt als 0815, ich sage es in Anführungsstrichen, 0815-Entwickler auch erreichen mit Rust. Ich kann praktisch meinem Code schon ansehen, wenn der Compiler sagt, jo, das tut so, dann tut das so. Das Feeling kannte ich vorher nur aus Haskell tatsächlich. Es gibt irgend so einen bekannten Talk, ich weiß tatsächlich nicht mehr, von wem der war, der mal analysiert hat, wie teuer eigentlich ein Bug in der Software ist. Und es hat sich herausgestellt, dass ein Bug immer billiger wird, je früher man ihn findet. Also wenn ich einen Bug habe in einer Legacy-Software, die schon seit 10 Jahren beim Kunden im Einsatz ist, und der merkt jetzt plötzlich nach 10 Jahren, oh shit, wir haben da einen Bug, wir müssen den gelöst bekommen, und er kommt zu euch zurück und sagt, hey, diese Software, die ihr uns da vor 10 Jahren gegeben habt, die hat da so einen Bug, könnt ihr den mal noch fixen? Dann ist der unglaublich teuer zu fixen, weil eventuell sind die Entwickler schon weg, keiner weiß mehr, was das Ding überhaupt tut, wie es das tut, unglaublich teuer. Wenn der Kunde das Programm frisch bekommen hat, dann habt ihr die Entwickler noch. Dann ist der Bug relativ viel günstiger zu fixen, weil das Knowledge noch da ist. Wenn ihr das im eigenen CI findet, oder ihr macht End-to-End-Tests und das Zeug ist noch gar nicht beim Kunden, ist der Bug zu fixen noch mal billiger. Wenn ihr jetzt aber den Bug findet während dem Code-Schreiben, dann kostet euch der Bug praktisch nichts mehr. Und da Rust halt eben statische Garantien geben kann, kann ich Bugs sehr früh finden. Also sind sie sehr billig. Genau. Das nächste ist, ich habe Predictable Performance. Dadurch, dass Rust ohne Garbage Collector auskommt, habe ich keine Garbage Collector Spikes. Das ist praktisch, wenn mein Programm unter Volllast, also ich habe praktisch eine Maschine, da läuft mein Programm, das nutzt praktisch alle Ressourcen, die die Maschine hat, und alle 300 Millisekunden oder so geht kurz ein Garbage Collector an, hält mein Programm an, macht Garbage Collection und dann läuft es weiter. Dann ist mein Programm alle 300 Millisekunden kurz mal nicht da. Es tut einfach nichts, weil es angehalten wurde. Und das gibt es in Rust nicht. In Rust gibt es keinen Garbage Collector, das heißt, ich kann praktisch vorhersagen, wie sich mein Programm von der Performance her verhält. Das ist ein sehr großer Vorteil. Rust lässt sich relativ einfach in sogenannte Legacy Codebases einbinden. Also ich kann C-Code anbinden, wenn ich das denn möchte. Ich kann C++-Code anbinden. Ich kann aber auch Python-Code anbinden, weil diese ganzen Programmiersprachen haben alle irgendwo eine C-Schnittstelle. Und in Rust ist es sehr einfach und es gibt sehr gute Bibliotheken inzwischen, um zum Beispiel Python-Code anzuschließen oder Lua-Code. Wir hatten es ja gerade von Lua in einem vorherigen Vortrag. Genau, also man kann Rust relativ einfach in bestehende Projekte einbinden. Wenn ich zum Beispiel ein großes Python-Projekt habe und ich will so einen Teil mal versuchen, neu zu schreiben in Rust, aus Performance-Gründen zum Beispiel, dann lässt sich das relativ einfach bewerkstelligen. Genau, und ich habe sehr viele verschiedene Einsatzgebiete. Das war ursprünglich nicht so geplant von den Leuten, die Rust anfänglich entwickelt haben. Die wollten damit eine Browser-Engine schreiben und praktisch die Browser-Engine, die Rendering-Engine in Firefox ersetzen. Aber irgendwie hat sich das dann so durchgemogelt und inzwischen gibt es halt wirklich Leute, die schreiben Mikrocontroller-Software. Ich habe einen Kumpel, den einige hier auch kennen, den Leon, der schreibt zum Beispiel an so einem Real-Time-Operating-System irgendwie, das auf Mikrocontrollern zum Einsatz kommt, soweit ich das mich erinnere. Dann gibt es natürlich Endanwender-Software. Manche von euch kennen vielleicht Rust Desk, das ist so eine TeamViewer, irgendwie sowas, Software. Das ist einfach ganz normale Endanwender-Software, die ist in Rust geschrieben. Es gibt natürlich den Buzzword-Cloud-Ansatz, also Cloud-Software, die in Rust geschrieben ist. Aber Rust lässt sich auch fürs Web-Frontend einsetzen, also gerade WebAssembly, wem das ein Begriff ist. Rust kann nach WebAssembly compilen, dann kann ich einfach meinen Frontend-Code auch in Rust schreiben. Das brauche ich doch kurz. Genau, und der letzte Punkt, ich habe ein sehr hochwertiges Ökosystem. Ich hatte es schon mal erwähnt. Die Rust-Community glänzt durch sehr gute Dokumentation, vor allem von der Sprache. Auch die ich sage jetzt mal, weiterverbreiteten Bibliotheken sind alle sehr gut dokumentiert. Ich habe sehr gute Linting-Lösungen. Ich habe sehr guten Editor-Support inzwischen, auch für IntelliJ und wie sie nicht alle heißen, VS Code. Genau, gibt es auch sehr gute Integration. Also es ist einfach angekommen, die Sprache. Genau, Nachteile. Compile-Times. Es wurde mal, vor 2-3 Jahren war es noch ein Problem, dass die Compile-Times von Rust-Code relativ lang waren. Als ich den Vortrag gemacht habe, war ich gerade in einem Projekt, das war so bei 33.000 Zeilen Code mit 370 transitiven Dependencies und mit einem kalten Cache hat ein Debug-Bild ungefähr eine Minute gedauert. Also es war jetzt auch nicht mehr so schlimm. Wenn mein Code eine Minute compiled, ist es auch ganz gut. Ich finde auch, Compile-Times sind nicht so wirklich ein Aussagekriterium über die Qualität von der Sprache. Weil wenn mein Code schnell compiled, dann kann mir der Compiler halt vielleicht nicht viel über meinen Code sagen. Wenn mein Code langsam compiled, gut, dann compiled er halt langsam. Wenn er in der Ausführungsgeschwindigkeit dann schnell ist, ist es viel mehr wert. Aber gut, ja, manche Leute finden, das ist ein deutliches Nachteil von Rust. Aber es ist auch wirklich sehr viel besser geworden. Entwicklungszeiten, Rapid Prototyping. Wir hatten ja vorhin dieses Dreieck und ich hatte den Kreis praktisch ausgereizt, auch in die, ich kann sehr effizient oder sehr schnell meine Software zusammenstöpseln. ich würde da so einen Stern dran machen. Also so Rapid Prototyping, wie man es vielleicht aus der Rails-Community kennt, das kann man mit Rust nicht machen. Also ich kann nicht irgendwie in einem Nachmittag eine komplette Web-App zusammenstöpseln, wenn ich davor noch nie mit Rust gearbeitet habe, sowieso nicht. Genau. Aber das Tooling wird auch da besser. Klar, wir verbessern uns ja auch alle konstant. GUI-Programmierung ist noch so ein bisschen so ein Thema. Es gibt da inzwischen auch ziemlich gute Sachen. Vielleicht haben manche von euch von Tauri gehört. Das ist so ein Elektron in gut, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen. Es wird alles besser, aber es ist keine Sprache wie jetzt zum Beispiel C++, wo das riesen Qt und KDE-Ökosystem irgendwie außenrum hängt. Also GUI-Programmierung. Es gibt auch diese schöne Website areweguiyet.com oder .org, ich weiß immer nicht, .com. Genau, da kann man gucken, was es denn so für Möglichkeiten gibt mit Rust, mit GUI-Programmierung. Es gibt auch übrigens areweweb.yet und areweGameYet, gibt es glaube ich auch, um dann die entsprechenden anderen Dinge sich anzeigen zu lassen, ob man da jetzt schon Web machen kann oder Game-Programmierung und so. Linux Kernel Dev, wie gesagt, als ich die Slides gemacht habe, waren wir noch nicht im Linux Kernel, jetzt sind wir im Linux Kernel mit Rust. Also man kann inzwischen Kernel-Module in Rust schreiben. Und hochspezialisierte Systeme, was meine ich damit? Es gibt da draußen anscheinend in der freien Wildbahn noch so Fortran-Code und so, und das will man vielleicht nicht unbedingt mit Rust versuchen anzubinden und auch so. Also so SAP und so, wenn man sich da reinhängen will, dann will man vielleicht nicht nach Rust greifen, sage ich jetzt mal. Genau, aber das sind schon fast schon so Nischenthemen. Ich bin sicher, irgendwann wird es da auch was geben. Genau, Lernkurve, das ist definitiv ein Thema, das ist nicht zu vernachlässigen. Die Lernkurve in Rust ist nicht so flach. Also nein, im Gegenteil, es hat eine Lernkurve auf alle Fälle. Man sagt ja immer von Go, dass die Leute so einen halben Nachmittag brauchen und dann sind sie einigermaßen produktiv. Das ist in Rust auf gar keinen Fall so. Ich habe die letzten 5 oder 6 Wochen an der Uni Tübingen für ein paar Studenten von da einen Rust-Kurs gehalten, über 6 Wochenenden, jeweils einen kompletten Samstagnachmittag, immer 6 Stunden. Und das waren alles Leute, das war die Ausgangsvoraussetzung, die Ahnung hatten von Programmieren, die mindestens so am Ende von ihrem Bachelor waren, die auch Code produzieren können. Und ich habe da wieder gemerkt, dass es echt nicht einfach ist, Rust zu lernen. Die haben einiges mitgenommen in den 6 Terminen, aber ich hatte eigentlich vor, dass wir so einen kleinen Git-Klon bauen, und das hat leider nicht geklappt. Also ich habe die Grundkonzepte beibringen können. Einer hat auch was richtig, richtig Cooles gebaut, und zwar hat der, der hat sowas gebaut, da kann man Wörter eingeben und das geht dann auf DICT.cc und crawlt die Webseite nach der schlechtmöglichsten Übersetzung und gibt die dann zurück. Also richtig geil, das hat er irgendwie kurz mal noch nebenher gebaut, das war richtig nice. Genau, aber ja, also es hat definitiv eine Lernkurve und die ist nicht zu unterschätzen. Ach ja, genau, und der Arbeitsmarkt, wie besprochen, wird besser. Genau. Ganz gut in der Zeit. Jetzt muss ich vielleicht sogar ein bisschen schneller machen. Genau, noch kurz ein paar Einsatzszenarien. Wann will ich Rust vielleicht einsetzen? Einmal, wir haben eine Cloud-Anwendung, wir haben eine Public API. Das heißt, man kommt aus dem Internet daran und ich bekomme praktisch untrusted Input vom User. Ja, der User kann einfach Bytes dagegen werfen im Endeffekt. Dann will ich vielleicht nicht eine Sprache verwenden, wo ich irgendwie aus Versehen im Speicher rumfuhrwerken könnte vielleicht, sondern ich will mir hundertprozentig sicher sein, dass ich diesen untrusted Input verifizieren kann, ohne dass ich in irgendwie die Möglichkeit renne, dass der User da eventuell irgendwo eine Root Shell aufkriegt oder so. Dafür ist Rust ziemlich, ziemlich gut. Das nächste wäre, ich habe irgend so eine business-kritische Komponente und die Ausfallsicherheit von dieser Komponente ist unabdingbar. Ja? Die Software darf nicht crashen. So eine Software kann ich super in Rust bauen. Da würde ich, also ich kenne relativ wenig Sprachen, wo ich sagen würde, das wäre vielleicht eine Alternative. Und eine wäre davon Haskell. Also wirklich so Software, die muss einfach laufen. Auch so Zero-Downtime-Szenarien. Dritte Idee, nochmal eine Cloud-Anwendung. Irgendwas, wo ich sehr geringe Latenz brauche, also wo ich praktisch eine garantierte Performance haben muss. Ein gewisser Durchsatz, den ich hinkriegen muss, in Anführungsstrichen. Ich brauche 100.000 Anfragen pro Minute, muss ich abarbeiten können, ohne Probleme. Irgendwie sowas. Dafür ist Rust auch ziemlich gut. Das nächste wäre, ich habe irgend so eine Mikrocontroller-Software, wo Updates sehr teuer sind. Also ich kann irgendwie ein Update nicht liefern, nur weil ich gemerkt habe, dass die Software in einem ganz bestimmten Zustand halt einfach aufhört zu funktionieren. So, keine Ahnung, ich habe einen Bagger im Himalaya, sage ich immer gern, und mein Update dauert einen Monat, weil ich halt da jemand hinschicken muss, der sich da durchs Himalaya schlägt und dann einen USB-Stick irgendwo reinsteckt. Ich muss praktisch mir sicher sein können, dass das, was ich ausliefer, auch der Endzustand von meiner Software ist. Genau, und Korrektheit der Implementierung. Also ich kann praktisch sicher sein, dass mein Code korrekt ist. Das nächste wäre noch das Scientific Computing Szenario. Da ist aktuell so Python so der Platzhirsch, wenn man so an Machine Learning und so Big Data und so Kram denkt. Wenn ich irgendwie viele Daten, viel Number Crunching machen muss, da ist, wie gesagt, Python ist da gerade so der Platzhirsch, aber wir sehen jetzt so langsam, dass da so ein paar Tools hochkommen aus der Rust-Community, die da anfangen, wirklich Konkurrenz zu machen. Auch so, wo ich lange Berechnungszeiten haben kann, so eher Tage als Stunden. Und wieder, wo die Korrektheit zum Beispiel wirklich kritisch für mein Business ist. Und genau, Endanwender-Software. Wir sehen Rust inzwischen auch immer mehr in Spielen. Also Spiele sind, ich weiß nicht, C++ ist da, glaube ich, so ein bisschen der Platzhirsch. Wenn es dann wirklich Spiele-Engines und so, wo es dann wirklich auf Performance ankommt. Da sehen wir auch immer mehr Rust. Natürlich noch lange nicht so viel wie das, was bis jetzt da ist, aber es wird immer mehr. Wo es dann auch um geringen Ressourcenverbrauch geht, zum Beispiel hier auf so einem Gerät oder kleiner, so eine Uhr oder so. Da gibt es inzwischen auch ein paar Sachen. Und wo es halt auch auf Multithreading und so ankommt. Genau. Dann würde ich jetzt in die Fragerunde übergehen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank für den Einblick in Rust und warum ich das überhaupt brauche und tun soll. Da gibt es schon die erste Frage.
Ja, du hast vorhin erwähnt, Produktivität spielt auch eine Rolle. Wie sieht es denn aus mit dem ganzen Ökosystem drumherum? Also von Python kennen wir den Pip oder NPM, also die ganzen Zusatzbibliotheken.
Ja, also jetzt, wenn wir konkret über Pip reden oder Package Management, das ist ähnlich gut oder besser, würde ich sogar sagen, weil die Mozilla hat gemerkt, okay, wir machen hier eine Sprache, wir brauchen auch irgendwie Package Management, und dann sind sie hingegangen und haben die Leute bezahlt, die Bundler geschrieben haben für Ruby, soweit ich weiß, von wegen, baut uns mal so ein Tool, so ein Package Management und Bild-Automatisierungstool, und daraus ist dann Cargo entstanden, was man verwendet, um im Endeffekt alles zu machen, um irgendwie mit dem Projekt zu interagieren. Also ich kann damit Dependencies hinzufügen, ich kann damit mein Bild machen, ich kann damit Tests ausführen, ich kann den Linter damit ausführen. Das ist alles praktisch fertig und das kommt eigentlich bei einer Standardinstallation immer dazu. Genau. Und Package-Ökosystem, also gerade so Daten serialisieren, deserialisieren, ist alles gelöstes Problem. Ich habe Runtimes ist ein bisschen ein falsches Wort. Ich habe so Frameworks für Asynchronität, die auch sehr etabliert sind. Die sind zum Beispiel Tokio in dem Fall, ist zum Beispiel von Amazon AWS initiiert worden und die lassen damit halt die großen Sachen laufen. Aber es geht auch, also wir setzen Tokio zum Beispiel auch auf Kleinstgeräten ein. Und genau, also das Ökosystem ist sehr, sehr gut, entwickelt sich sehr schnell. Ja, beantwortet es die Frage oder hättest du noch detaillierter? Ja, ich bin kein Python-Programmierer, deswegen kann ich da jetzt nicht so ganz genau drauf eingehen. Aber also es ist wirklich sehr gut und auch sehr, die Discoverability ist sehr hoch. Also ich kann sehr schnell entscheiden, ob ich eine Bibliothek haben will, anhand zum Beispiel Dokumentation ist standardisiert, sieht überall gleich aus. Ich kann sie lokal vorbauen und kann mir das einfach im Flieger angucken und so. Also Discoverability ist einfach sehr hoch, ja.
Mehr Fragen? Ah ja.
Du hast ja vorhin das mit dem Arbeitsmarkt angesprochen gehabt. Wie ist denn das? Viele Firmen, die heute neue Projekte aufsetzen, die werden nicht auf die Idee kommen, Rust einzusetzen, weil es die eben nicht gibt. Das heißt also, uns so dieses Legacy-Zeug, was nicht Rust ist, noch ewig verfolgen.
Ja.
Weil das ist ja dann so ein Henne-Ei-Problem.
Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Das ist ein Henne-Ei-Problem. Ja und nein. Also ich sehe es immer mehr, dass Firmen anfangen auszuprobieren, ob das was für sie sein könnte. Daher kam auch die Idee, den Vortrag so zu machen. Entschuldigung. Daher kam auch die Idee, mich nebenberuflich selbstständig zu machen, weil ich immer mehr sehe, dass Firmen sagen, okay, wir probieren das jetzt mal aus. Tatsächlich bin ich auch zu meinem aktuellen Arbeitgeber genauso gekommen. Die haben gesagt, oh, wir haben da irgendwie ein Projekt, Rust, lass mal gucken. Ja, also es wird besser und ja, es ist ein Henne-Ei-Problem, aber ich denke, wenn man sich so in seiner Freizeit mal so ein paar Skills aneignet und dann irgendwo mal sagen kann, hey, by the way, ich könnte auch, das ist schon mal der erste Schritt, dieses Henne-Ei-Problem zu lösen. Ja.
Also prinzipiell wird Rust sich prima für zum Beispiel Onboard-Software, auch allgemein im Sinn von Embedded Systems eignen. Und die Europäische Raumfahrtagentur oder allgemein Raumfahrtfirmen würden auch gerne damit arbeiten. Allerdings haben sie gerne ihre Standards und sowas. Sie haben sehr, sehr strenge Vorgaben und alles, was sie haben wollen. Zum Beispiel, sie benutzen C, weil es 1099 gibt und es genau festgelegt ist in einem schönen Dokument mit Schwarz auf Weiß. Ja. Ob das was bringt, ist eine andere Frage. Sie haben es gerne. Wie sieht es bei Rust aus? Gibt es sowas? Steht sowas an? Plant man das?
Also soweit ich weiß, es gibt nichts. Gibt nichts ist immer so fatal. Es gibt noch nichts. Es gibt Bestrebungen, einen Standard zu definieren, sage ich jetzt mal. Es gibt auch, inwiefern das successful sein wird, weiß ich jetzt nicht zu beurteilen, aber es gibt ein Bestreben, und zwar hat man das Problem, in C hat man im Endeffekt die C-ABI und die hat man überall, was gut ist. Aber die C-ABI gibt mir nicht sonderlich viel her, was Garantien angeht. Deswegen gibt es jetzt ein Proposal, praktisch eine, wie sagt man das, eine Type-Safe ABI zu bauen, also eine Spezifikation, wie ich typensicher über ein Application Binary Interface, wie ich das definieren kann, Type-Safe. Und das ist tatsächlich aus der Rust-Community entstanden, soweit ich weiß, aber es ist viel breiter. Also es ist für alle Sprachen, die irgendwie zu binär kompilieren, damit die sich praktisch Type-Safe über Interfaces unterhalten können. Da sehe ich tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass es in Anführungsstrichen bald zu was kommt, höher als beim Rust-Standard. Es gibt eine Alternativ- oder zwei Alternativ-Implementationen von Rust, die aber natürlich noch nicht so weit sind wie der offizielle oder der Rust-Compiler. Und zwar gibt es einmal ein GCC-Frontend und dann gibt es, glaube ich, noch so ein Alternativprojekt. Da weiß ich aber nicht, wie der Zustand ist. Aber das GCC sieht ganz gut aus, als wenn die dann bald wieder in Anführungsstrichen Rust-Code mit GCC kompilieren können. Das ist der erste Schritt zu einer Standardisierung, schätze ich mal.
Vielen Dank.
Ganz kurz noch eine Anmerkung dazu. Es gibt tatsächlich ein aktives Standardisierungsprojekt für ein älteres, kleineres Subset von Rust, heißt Ferrocene, hoffentlich relativ gut googelbar. Und die versuchen genau das zu machen, eben für diese Luftfahrt Standards da irgendein Subset zu spezifizieren, was man dann verwenden kann.
Okay.
Sorry.
meine Frage zielt auf die vorherig angehende Frage an, mit dem Standard. Wie ist denn das dann in der Automobilindustrie zum Beispiel? Da will man ja dann auch für so Steuergeräte, kann man ja auch Rust hervorragend einsetzen im Grunde genommen. Die werden aber wahrscheinlich erst auf die Idee kommen, wenn es platt gemacht wurden von anderen Autoherstellern.
Ja, das will ich auch gerade sagen. Sind die noch relevant?
Genau, deswegen die Frage dahingehend. Ich habe mal gehört gehabt, die wollen auch einen zertifizierten Compiler. Also die wollen auch den Compiler-Stand sozusagen einmal durchzertifiziert haben, damit die irgendwelche Garantien einhalten können. Wie geht es denn in die Richtung? Weil es gibt doch nur einen, Rust ist ja ein klassisches Compiler-Frontend und dann halt irgendein LLVM-Backend, glaube ich.
Ja, genau.
Gibt es also, da irgendwelche Ideen?
Also da müsste ich jetzt an dich hier vorne verweisen, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Okay, weiß ja auch nicht. Ja, da kann ich dir leider nicht beantworten. Und ich bin auch relativ skeptisch, ob sowas in näherer Zukunft zustande kommen wird. Na, so innerhalb der nächsten 5 Jahre, schätze ich mal. Das ist nähere Zukunft.
Ja, du meintest ja vorher, dass Rust aus einem Projekt von Mozilla entstanden ist, vor allem für Browser-Technologie. Und ich meine zu wissen, dass das Projekt ja Sorbo hieß, dass da ja Firefox oder Komponente von Firefox ersetzen sollte.
Ja.
Weißt du da, was da der aktuelle Stand ist, wie ob das produktiv kommt, vielleicht schon ist, wie sieht es da aus?
Also das letzte oder zwischenzeitlich hat Mozilla das Servo-Projekt nicht gestoppt, aber gedroppt praktisch, hat praktisch aufgehört, daran weiterzuentwickeln. Was inzwischen in Firefox drin ist und schon relativ lang ist, die CSS-Engine und die URL-Parsing-Library sind komplett in Rust geschrieben. Servo selber wurde gedroppt, soweit ich weiß, und es gibt jetzt ein Konsortium, eine Zusammenfindung aus Freiwilligen, die es versuchen weiterzutreiben. Das ist alles, was ich weiß dazu. Genau. Aber es wäre geil, wenn es kommen würde. Es wäre wirklich geil, glaube ich.
Ich sehe aktuell keine fragenden Hände mehr. Dann vielen Dank, Matze, dir für den Talk. Ja, das war Waffel. Nachher gibt es wieder Waffel. Also vielen Dank für den Talk.
Dankeschön.